Ein herzliches Willkommen zum Wochenrückblick hier gemeinsam mit der LSX. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und heute möchte ich mit dem Daniel von der LSX über das Marktgeschehen sprechen und wieder interessante Werte vorstellen, die man dann im Nachhinein, falls Sie dieses Video hier nicht bis zum Ende schauen können, dieses Wochenende, es soll ja wieder warm werden, auch als Podcast natürlich hören können auf den bekannten Plattformen Spotify, Deezer, Apple Podcast. Also da sind wir quasi vertreten und natürlich auch im Netz auf unseren sozialen Kanälen YouTube, Facebook, Instagram, Twitter gibt es tägliche Updates. Also wir würden uns hier über ein Like natürlich freuen und das Ganze gilt auch nochmal als spezieller Gruß in die Gruppe von Orkan Kuyas bei Facebook, die Facebook Trader. Letzten Endes eine große Community, die hier auch immer an spannenden Aktien interessiert ist. Was ist in dieser Woche Spannendes passiert? Vorab der Blick auf die Covid-19-Zahlen. Weltweit haben sich mittlerweile mehr als 22,5 Millionen Menschen infiziert. Das sind noch einmal 2 Millionen mehr als vor einer Woche in der Schaltung. Ein weiteres Hilfspaket aus den USA ist noch nicht verabschiedet. Dadurch kommt auch der Arbeitsmarkt ein wenig ins Stocken. Da hier quasi bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung auch immer wieder Schecks mit ausgegeben werden sollen, sobald das neue Paket verabschiedet ist. Also da gab es im August erst einmal nichts. Wieder mehr als 1 Million neue Arbeitssuchende wurden vermeldet in dieser Woche. Und letzten Endes gab es nur die Tech-Werte, die hier eine Rallye vollzogen. Die werden wir dann nochmal genauer untersuchen. Der DAX ist quasi am Ende seiner Quartalssaison. Da gab es auch nochmal einige Nachrichten und die 13.000 Punkte Marke Worte übertroffen, kurzzeitig, doch nicht auf Dauer. Zum Wochenende gingen die Märkte ein wenig wieder nach unten. Insgesamt der Blick auf die Märkte zeigt, dass hier nur Technologie gut gelaufen ist, also der Nasdaq 100. Mittlerweile steht er sogar bei 11.540 Punkten, sehe ich hier mit einem Auge. Wir zeichnen das Ganze am Freitagabend auf, also mehr als 3% Wochenperformance. Und solche Aktien wie Tesla sind hier immer wieder vorne dabei, jeden Tag gesucht. Und allein der rechte Chart schreibt schon Geschichte. Im 3-Monats-Verlauf hat der Nasdaq hier mittlerweile mehrere tausend Punkte zulegen können. Also das ist wirklich Wahnsinn, was sich hier getan hat. Und das muss uns erstmal der Daniel hier genauer ergründen. Hallo nach Düsseldorf an dich.
Hallo Andreas, ich grüße dich.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst, das Marktgeschehen hier mit uns noch einmal Revue passieren zu lassen. Den DAX mittelfristig habe ich hier eingezeichnet. Der pendelt so ein bisschen zwischen 13.000 und 12.700. Da gab es noch keine klare Richtung. Oder siehst du da etwas?
Nee, die sehe ich auch noch nicht. Du hast recht, die Volatilität im DAX ist ein bisschen gewichen, ein bisschen runtergekommen wieder. Und tendenziell halte ich das für kein so schlechtes Zeichen. Das zeigt einfach, dass die Nervosität ein bisschen rausgegangen ist aus dem Markt, dass man sich wieder ein bisschen besonnen hat und weder in die eine noch in die andere Richtung übertreibt. Heute Nachmittag hatten wir schlechtere Zahlen wieder schlechtere Makrodaten aus der EU. Da waren die Verbraucherzahlen, PMIs, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich weit unter den Erwartungen. Das hat dann zwischenzeitlich mal wieder für einen kleinen Rutsch im DAX gesorgt. Davon erholen wir uns aber gerade wieder ein bisschen und tendieren wieder Richtung 13.000 Punkten.
Ja, auch ein wenig wegen der Wall Street, denn die PMI-Daten aus Amerika, die waren gut und der Dow Jones hat quasi seine vorbörslichen Tiefs wieder verlassen können und der Nasdaq, wie gesagt, auf Rekordniveau letzten Endes. Vielleicht kommt hier auch die Saisonalität zum Tragen, da soll es ja in der Regel oder historisch betrachtet, es ist ja keine Regel, die man hier als Blaupause auf den Markt legen kann, durchaus im August und September noch ein Stück weit nach unten gehen, doch davon sieht man erstmal nichts, oder?
Nee, das ist richtig. Davon sieht man erstmal nichts. Ich glaube auch, dass wir solche Geschichten wie Saisonalitäten in diesem Jahr mehr oder weniger vergessen müssen. Also es ist ein absolutes Ausnahmejahr. Viele Börsenweisheiten, die sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte so gebildet haben oder auch quantitative Fakten, die kann man dieses Jahr, glaube ich, getrost beiseite legen und ausklammern. Es ist einfach 2020 ist das Corona-Jahr und ja, hier sind die Trends, die sich eben in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten so gebildet haben, nicht mehr wirklich erkennbar.
Und mit Trends sprichst du sicherlich auch den Nasdaq an, wenn man sich den mittelfristig anschaut. So war seit dem Corona-Tief hier eine fulminante Rallye zu beobachten und das Allzeithoch, was im Februar hier knapp unter 10.000 Punkten quasi eingetragen wurde, ist schon längst Geschichte. Also hier zieht der Trend immer weiter und da gab es ja einige große Unternehmen, die hier Geschichte schrieben, wie zum Beispiel Apple als erster Konzern, der die 2 Billionen Dollar Marke übersprungen hat. Und selbst eine Tesla hat über 30% binnen einer Handelswoche zulegen können. Also das ist doch wirklich Wahnsinn, oder?
Das ist tatsächlich Wahnsinn, ja. Also wir reiben uns auch jeden Tag die Augen, wenn wieder über den Bloomberg-Ticker kommt, Nasdaq auf neuem All-Time-High, Tesla auf neuem All-Time-High, Apple auf neuem All-Time-High. Die ganzen Tech-Giganten, einschließlich Amazon, Microsoft, ziehen den Markt ja wie an der Schnur mit nach oben. Das macht eben diesen starken Move im Nasdaq aus, aber auch im S&P, wo die 5 größten Unternehmen mittlerweile ein Fünftel oder sogar ein Viertel der Gewichtung ausmachen. Das spiegelt nicht so wirklich das wider, wie es der Wirtschaft aktuell geht, spiegelt aber den Zeitgeist wider und die Tatsache, dass es den Tech-Unternehmen zumindest aktuell nicht schlechter zu gehen scheint als noch vor 6 Monaten vor der Corona-Pandemie. Apple beispielsweise hatten wir diese Woche schon besprochen, weil sie die 2 Billionen Market Cap erreicht haben, hat unter anderem auch von Corona profitiert. Viele Leute müssen von zu Hause arbeiten. Die Leute müssen erstmal ausgestattet werden mit Diensthandys, mit Tablets, mit iPads, was weiß ich. Das hat Apple definitiv geholfen und die Service-Sparte ist sehr stark. Naja, und bei Tesla steht in einem Monat ungefähr der Battery Day an. Der wird auch mit sehr viel Spannung erwartet. Und man darf auch nicht vergessen, beide Aktien haben für Ende diesen Monats einen Aktiensplit angekündigt. Bei Tesla ist es, glaube ich, 5:1, bei Apple sind es 4:1. Das sorgt auch hier wieder für steigende Kurse, weil davon ausgegangen wird, dass mehr Kleinanleger in die beiden Aktien wieder rein können, weil sie dann eben wieder günstiger zu haben sind vom reinen Kaufpreis, nicht von der Bewertung. Und ja, da scheint die Fantasie aktuell unbegrenzt.
Wenn das so weitergeht, stehen die Aktien aber nach dem Split wieder auf dem Level wie bei der Verkündung vom Split, oder?
Da hast du recht, das könnte passieren.
Ja, nicht zum Lachen ist uns allerdings bei den Arbeitsmarktdaten, die in dieser Woche kamen. Ich habe es anfangs schon angedeutet, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind wieder ein Stück weit nach oben gegangen. Könnte es nun sein, dass es doch noch weitere große Rettungspakete gibt in den USA oder wie siehst du die angespannte Lage?
Ja, davon ist wohl auszugehen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass im November die Wahlen sind, wird Trump sich wahrscheinlich nicht lumpen lassen und versuchen, nochmal neue Fiskalpakete auf den Weg zu bringen. Die Fed hat am Mittwoch ähnliche Kommentare abgegeben, dass man noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sei, was monetäre Unterstützung angeht. Und von daher geht der Markt tatsächlich auch davon aus, dass es da weitere Maßnahmen gibt. Und das spiegelt auch die Entwicklung des Dollars im Vergleich zum Euro, zumindest heute wieder. Der Dollar konnte heute mal ein bisschen Boden gut machen.
Ja, hier standen wir in der Woche schon bei knapp 1,20 und mittlerweile wieder unter der 1,18 beim Euro, US-Dollar, das, was du gerade angesprochen hast. Also auch hier ist natürlich Volatilität drin. Ebenso wie beim IPO, was wir vor genau einer Woche hier mit den ersten Kursen begleitet hatten. Die Rede ist von CureVac. Das Unternehmen aus Tübingen kam in den USA an die Nasdaq mit ersten Kursen bzw. einem Zeichnungskurs von 16 Dollar und ersten Kursen über 40 Dollar. Und wie hat sich denn das Ganze in der Woche jetzt entwickelt?
Ja, genau. Die Woche ist letzten Freitag, wie du schon richtig gesagt hast, war der Startschuss für CureVac an der Nasdaq. Und ja, so fulminant, wie sie gestartet ist, ist sie dann auch in die neue Woche gestartet. Dort haben wir innerhalb von anderthalb Stunden 50-60% Performance gesehen. Also wir sind morgens bei um die Mitte 50 reingekommen und standen ungefähr anderthalb, zwei Stunden später zwischenzeitlich bei 80 Euro. Das Ganze hat sich dann wieder ein bisschen normalisiert. Aktuell pendeln wir in den mittleren 50ern. Ja, die Ausschläge sind extrem. Das Interesse an der Aktie ist ebenfalls sehr extrem. Also wir haben am Montag über 50 Millionen Euro an der LSX in der CureVac umgesetzt. Man darf nicht vergessen, es kann so viele Verkäufer noch gar nicht geben, weil wahrscheinlich sehr viele Private nicht in der Lage waren, die Aktie zu zeichnen. Und ja, allein diese Tatsache hat für einen Nachfrageüberhang zu Beginn der Woche gesorgt. Vor 2 Tagen kam die Meldung, dass die EU sich bereits eine Viertelmilliarde Dosen von CureVac hat sichern wollen. Also man sagt, sollte der Impfstoff auf den Markt kommen, weil er von der FDA angenommen wird, dann möchte man hier bereits zwischen 250 Millionen und 400 Millionen Dosen mehr oder weniger vorbestellen. Das hat die Aktie ebenfalls wieder nach oben gezogen, obwohl es meiner Meinung nach keine große Überraschung ist. Also wenn ich an die Börse gehe und sage, mein Ziel ist es, einen Impfstoff zu entwickeln, dass dann Staaten oder in dem Fall die Europäische Kommission oder die EU dazu übergehen, sich Dosen vorzubestellen, war jetzt keine große Überraschung, aber hat die Aktie ebenfalls wieder zweistellig nach oben gezogen.
Und man muss dazu sagen, im Vergleich zur Konkurrenz wird ja damit erst letzten Endes, also mit dem Börsengang, die Phase 3 eingeleitet und finanziert. Also noch gibt es kein Medikament, also man sichert sich quasi die Option auf ein potenzielles Medikament. Das sind ja fast schon Termingeschäfte, möchte ich meinen. Wir wollen aber zu den weiteren spannenden Werten schauen, denn in dieser Woche gab es die durchaus abseits der High-Performer und Umsatzspitzenreiter an den Börsen. Und da haben wir als erstes eine Brauerei mitgebracht. Und das bringt mich zur ersten Frage auch an dich. Was nutzt du denn bei diesem kühlen Wetter? Eher ein Wasser, ein Radler, ein Hefeweizen? Was ist dein Favorit?
Also aufgrund der Temperaturen ist ein kaltes Wasser während der Arbeit nicht das Allerschlechteste. Und ja, in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute Freitagabend haben, werde ich mir bestimmt im Laufe des Abends das ein oder andere Altbier gönnen. Und Altbier ist direkt schon der erste interessante Punkt, denn die erste Aktie, die wir besprechen möchten, ist die Anheuser-Busch. Und soweit ich das weiß, gehört Anheuser-Busch gehören zumindest Teile der Diebels Brauerei, also ist auch Anheuser-Busch im Altbiermarkt vertreten. Wie sieht's bei dir aus?
Also ich trinke so gut wie kein Bier und ich habe irgendwie das Gefühl, je mehr man davon trinkt, vor allem mit Radler, mit Zuckerzusätzen und so, desto mehr Durst bekommt man oder trügt der Schein.
Da könntest du recht haben, ja.
Ja, dann lass uns doch mal bei Anheuser-Busch bleiben. Die Brauerei oder das Unternehmen ist auf alle Fälle hier international tätig und der Aktienkurs sieht so ein wenig danach aus, als ob Corona ihr zugesetzt hätte.
Genau, das ist richtig. Dazu komme ich dann später. Ich wollte erst noch mal ein bisschen was über das Unternehmen an sich erzählen. Es ist ein belgisch-brasilianisch-amerikanisches Unternehmen, also dem Mutterkonzern Anheuser-Busch InBev oder ABI, gehören 100% der Anheuser-Busch Companies. Die Anheuser-Busch Companies sitzen in St. Louis. Der Hauptsitz des Unternehmens ist allerdings in Leuven in Belgien, also gar nicht so weit weg von hier. Es ist der größte Bierbrauer der Welt und einer der größten Konsumgüterhersteller der Welt mit einem Jahresumsatz von 53 Milliarden Euro, beschäftigt 170.000 Mitarbeiter und hat eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden. Es zählt zu den profitabelsten Konsumgüterunternehmen der Welt. Gemessen an der EBIT-Marge ist es da sogar Konzernen wie Nestlé oder Procter & Gamble weit voraus. Zu den bekanntesten Marken, die man so auch in Deutschland kennt, würde ich sagen, zählen Stella Artois, Budweiser, Beck's, Corona und Leffe, welches das älteste Bier der ganzen Palette von Anheuser-Busch ist. Die sind insbesondere im Premium-Biermarkt unterwegs. 8 der 10 größten Premium-Biere der Welt gehören zum Anheuser-Busch-Konzern und insgesamt verkauft man über 500 verschiedene Biere. Also man hat da eine sehr große Auswahl. Die Produktpalette ist da wirklich gigantisch. Beim Bier handelt es sich um ein nicht zyklisches Konsumgut. Und da habe ich ein paar Daten zu rausgesucht. Der Durchschnittsbürger auf der Welt konsumiert im Jahr 25 Liter Bier. Davon werden 9 außerhalb der eigenen 4 Wände getrunken und 16 innerhalb der eigenen 4 Wände. Bei einem Marktanteil von 27% kommt man dann zu dem Schluss, dass jeder Mensch im Jahr im Schnitt 7 Liter Anheuser-Busch-Bier trinkt. Dazu ist noch zu sagen, dass der weltweite Bierkonsum nicht zugelegt hat über die letzten Jahre. Der ist eher flat, also man findet keine Veränderung. Der Umsatz des Unternehmens ist aber dennoch gestiegen, weil man über die letzten 10 Jahre die Preise um 2-3% hat ansteigen lassen können, sodass eben, wie gesagt, die Umsätze trotz konstanter Quantität gestiegen sind. Der Konzern zeichnet sich durch sehr aggressive und zahlreiche Übernahmen aus. Die größte und bekannteste war vor etwa 4 Jahren die Übernahme des damals zweitgrößten Bierbrauers SAB Miller. Der hat das Unternehmen sage und schreibe 80 Milliarden Euro gekostet. Und da musste man einige Zugeständnisse machen, denn der größte Bierbrauer kauft den zweitgrößten Bierbrauer. Das hat das Kartellamt mehr oder weniger geweckt. Und die Kartellämter haben dafür gesorgt, dass Anheuser-Busch als Konzern Marken abgeben musste, weil man sonst gesagt hat, dass es schon in einigen Ländern an monopolartige Stellungen erinnert. Und das möchte man eben verhindern, weil man den Wettbewerb ankurbeln möchte oder zumindest nicht abdrosseln möchte. Und deswegen mussten zum Beispiel bekannte Marken wie Pilsener Urquell, Coors Light oder auch Fosters verkauft werden. Und die ganze Übernahme von SAB Miller hat dafür gesorgt, dass das Unternehmen extrem in absoluten Zahlen extrem hoch verschuldet ist. Man war vor 3 oder 4 Jahren noch bei einer Verschuldung von 105 Milliarden US-Dollar, hat das mittlerweile durch diverse IPOs, man hat das Asiengeschäft an die Börse gebracht, durch die eben genannten Verkäufe von Marken und einen enorm hohen Free Cashflow senken können auf 85 Milliarden, was aber immer noch sehr viel ist. Insbesondere im Vergleich zum EBIT ist Anheuser-Busch mit einem Faktor von 7 verschuldet. Für die Refinanzierung bzw. für die Übernahmen hat man Bonds begeben, 10-jährige und 30-jährige. Für diese zahlt Anheuser-Busch einen Coupon von 5%. Das zeigt also, dass die Schuldenlast relativ hoch ist bei ausstehenden Schulden von 85 Milliarden US-Dollar. Kommt man da auf reine Zinskosten im Jahr von Pi mal Daumen 4 bis 5 Milliarden Euro. Das ist also auf jeden Fall schon nicht wenig. Hinzu kommt, dass man die Marken, die man verkauft hat, unter Wert verkauft hat, wenn man den Industrieexperten glauben möchte. Man hat die Brauerei SAB Miller mit dem 17-fachen des EBITDA übernommen und einige Teile mit dem lediglich 10-fachen des EBITDA verkauft. Man ist aber trotzdem zufrieden mit der Übernahme, sagt man. Allerdings sickert auch immer wieder durch die Medien, dass die ganze Geschichte dann doch dem Management Kopfschmerzen bereitet. Zu den größten Konkurrenten von Anheuser-Busch zählen zahlreiche kleine nationale Brauereien, aber auch große Brauer wie Heineken, Constellation Brands, zu denen wir später kommen, Boston Brewing Companies, aber auch kleinere Craft-Brauereien, die sich eben immer breiter machen. Anheuser-Busch war ein verlässlicher Dividendenzahler. Die Dividende haben sie allerdings vor 2 Jahren halbiert. Beträgt jedoch die Dividendenrendite immer noch über 2%, weil der Aktienkurs dementsprechend leider auch gesunken ist. Allerdings hat man gesagt, dass man im Zuge der Corona-Pandemie nicht davon ausgehen kann, dass dieses oder nächstes Jahr eine Dividende gezahlt wird. Also man hat auch über eine Streichung nachgedacht. Die meisten Umsätze generiert Anheuser-Busch in den USA mit ca. 30%, in Mittelamerika ebenfalls 30%, 20% werden in Südamerika umgesetzt und 10% jeweils in Asien und Europa. Man ist also sehr gut diversifiziert, hat allerdings in den letzten Jahren durch die Dollarstärke und die Schwäche der Schwellenländerwährungen auch von dieser Seite ein bisschen gelitten. Denn wenn zum Beispiel der brasilianische Real im Vergleich zum Dollar oder zum Euro abwertet, dann fließen im Unternehmen am Ende weniger US-Dollar zu, sodass man hier sieht, dass Diversifizierung nicht immer nur positiv ist, auch für Großkonzerne wie Anheuser-Busch. Sehr interessant fand ich die Kursentwicklung in der Pandemie. Also wir haben uns auf teilweise 28 Euro im Tief bewegt. Und das liegt daran, dass ca. 50% der Produkte von Anheuser-Busch außerhalb der eigenen vier Wände getrunken werden, also in Restaurants, die geschlossen waren oder zumindest nur teilweise auf waren, in Konzerten, die es seit Monaten nicht mehr gibt, und in Sportveranstaltungen, Fußballspiele. Da wird eben nichts mehr umgesetzt. Und deswegen ist der Umsatz im zweiten Quartal um 30% gesunken, der Gewinn sogar um 40%. Und fürs ganze Jahr wird ein Reingewinn von lediglich 1 Milliarde erwartet, der im letzten Jahr noch bei 9 Milliarden war. Das gepaart mit der Schuldenlast ist mit Sicherheit ein großer Grund für den derzeitigen Aktienkurs. Dementsprechend kann man ableiten, dass Lockerungen im Bereich von Corona an Anheuser-Busch sehr zu, ja, zugutekommen würden, weil man eben wieder Konzerte und Veranstaltungen ja, catern kann mit den eigenen Produkten. Hinzu kommt, dass sie massiv Cost-Cutting durchführen mussten und ja, nicht ganz so abgefedert sind, was die Umsätze angeht, wie die Konkurrenz von Constellation Brands, was die nächste Achse ist, die ich gerne vorstellen möchte.
Ja, oder aber, was ich einwerfen möchte, mehr zu Hause trinken wäre vielleicht auch eine Lösung für das Unternehmen.
Das ist richtig, ja. Das wird wahrscheinlich schwierig, den Konsumenten mitzuteilen, insbesondere, weil man 50% aufholen müsste. Aber ja, das wäre auf jeden Fall die Lösung, da hast du recht.
Ja, aber ich möchte nicht vorgreifen, es gibt ja noch mehr Getränke außer die von Anheuser-Busch und da hast du uns noch eine Aktie mitgebracht, die Constellation Brands.
Ganz genau. Constellation Brands ist ein amerikanischer Bierbrauer mit Sitz in St. Louis, ist von der Market Cap ein Drittel dessen, wie Anheuser-Busch groß ist, also nur 34 Milliarden US-Dollar, hat auch lediglich 9.000 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von 8 Milliarden, der allerdings positiv ist und der wächst auch dieses Jahr um ca. 1,5-2%, so sagt zumindest das Management und gleich erkläre ich auch warum. Spannend finde ich bei dem Unternehmen, dass es familiengeführt war. Bis vor 2 Jahren haben die Gebrüder Sands das Unternehmen in führenden Rollen geleitet, haben sich aber dann zurückgezogen und den neuen Vorstand Bill Newlands einberufen, haben aber interessanterweise vor ihrem Ausstand ein gigantisches Aktienpaket in Höhe von 170 Millionen US-Dollar erworben. Also das zeigt, dass man extrem positiv in die Zukunft blickt und sehr viel Vertrauen in Bill Newlands, den neuen CEO hat. Constellation Brands ist von den Produkten her wesentlich diversifizierter, da man nicht nur Biere, sondern auch Liköre, Wodka, Gin, Tequila, Weine und auch Cannabis im Portfolio hat. Bei Cannabis werden wahrscheinlich einige Daytrader hellhörig. Vor 2 Jahren war das ja ein sehr, sehr heißer Markt. Constellation Brands ist vor 3 Jahren bei Canopy eingestiegen mit einem Investment von ca. 4 Milliarden US-Dollar. Hat man sich ungefähr 50% des Unternehmens Canopy Growth gesichert. Canopy Growth gilt so ein bisschen als der Führer im Cannabis-Markt und hat dort direkt aufgeräumt. Also man hat den ehemaligen Canopy-CEO nach einiger Zeit entlassen und hat den ehemaligen Constellation CFO David Klein als neuen CEO installiert und hofft so, das Unternehmen wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn man sich den Chart von Canopy anschaut, dann sieht man, dass es hier tendenziell in den letzten Monaten und Jahren eher im Sinkflug nach unten ging. Das Management hat gesagt, dass man den Cannabismarkt als Hedge gegen schwindenden Bierkonsum sieht, obwohl man das in den eigenen Marken nicht feststellt. Die eigenen Marken sind beispielsweise Corona, Pacifico, Modelo. Die wachsen weiterhin. Allerdings möchte man sich für sinkenden Bierkonsum für die Zukunft absichern und versucht schon in diesem Jahr Cannabisgetränke auf den Markt zu bringen. Weitere Aspekte sind, man hat auch wie Anheuser-Busch einen Bond begeben, um die Teilübernahme von Canopy Growth zu finanzieren, hat aber auch die Billigweinsparte für 2 Milliarden Dollar an EJ Gallo verkauft und ab sofort ist man nur noch im Premium-Weinsegment unterwegs. Die Aktie wurde während Corona ebenfalls massiv abverkauft, hat sich aber nach den Q2-Zahlen, wie wir sehen, sehr stark gefangen. Denn während des Earnings Calls hat der CEO gesagt, dass der Anteil, und das ist wie gesagt das Interessante im Vergleich zu Anheuser-Busch, dass der Anteil des Bieres des Alkohols, der zu Hause getrunken wird, bei 90% liegt. Während der bei Konzerten oder in Restaurants konsumiert wird, lediglich 10% beträgt. Das bedeutet, dass man von der Corona-Pandemie gar nicht so sehr betroffen ist. Wie du eben schon gesagt hast, die Leute trinken tatsächlich mehr zu Hause, sodass Constellation Brands hier sogar wachsende Umsatzzahlen sieht. Für die Earnings per Share, also den Gewinn je Aktie, sieht man dieses Jahr auch keine Veränderung im Vergleich zum letzten Jahr. Also ist man auch hier mit einer Flat-Erwartung unterwegs. Am Ende ist es wahrscheinlich interessant, sollte man sich zwischen der einen oder der anderen Aktie entscheiden, wem man da mehr vertraut. Und einige Aspekte sind zum Beispiel die Markenstärken. Anheuser-Busch hat mit Sicherheit die größeren und stärkeren Marken. Allerdings teilen sie sich manche Marken und das ist der Übernahme von SAB Miller geschuldet. Anheuser-Busch musste die Rechte für Corona, Modelo und Pacifico in den USA, also wirklich nur in den USA, an Constellation Brands verkaufen, sodass Constellation Brands eben sehr stark von der Entwicklung dort profitiert hat. Ein weiterer Aspekt ist eben die enorme Verschuldung von Anheuser-Busch, die bei Constellation Brands ein bisschen geringer ist. Bei Constellation Brands hat man, wie gesagt, das Cannabis-Exposure und ein definitiv schlankeres Angebot. Aber am Ende des Tages kommt es natürlich wie immer bei Unternehmen auf die Bewertung an. Und die kann ich und möchte ich den Zuschauern aber jetzt auch nicht vorwegnehmen.
Das stimmt. Vielen Dank für die Information da aus dem Hintergrund. Ich habe quasi von der Firma gehört, weil sie in der National Football League hier einige Stadien mit gesponsert haben und großflächig auch Plakate ausgerollt haben. Aber das tritt natürlich in den Hintergrund, solange Corona hier noch die öffentlichen Veranstaltungen ein Stück weit lahmlegt. Was auch lahmgelegt ist, beziehungsweise wer durch Corona so ein Stück weit den Wind aus den Segeln genommen bekommen hat, das war Warren Buffett. Und zu dem möchte ich jetzt hinleiten und zu seinem Riesenfonds, den er hier betreibt. Da fragt man sich manchmal, pokert Warren Buffett zu viel, wenn er ganze Unternehmen schluckt und über Jahre hinweg hier am Gesundungsprozess partizipieren will und er manchmal auch falsch liegt?
Ja, das ist möglich, aber ich traue mich da ehrlich gesagt nicht, Warren Buffett zu widersprechen. Ja, also wird in letzter Zeit immer stärker kritisiert, insbesondere weil er sehr, sehr große Cashbestände angehäuft hat von über 100 Milliarden US-Dollar. Wird eben gesagt, das Geld wird nicht wirklich vernünftig investiert. Es liegt einfach nur brach. Und er hat auch das erste Mal allerdings seit 2015 im letzten Jahr den S&P nicht schlagen können von der Performance. Wird es dieses Jahr vermutlich auch nicht schaffen, was daran liegt, dass er nicht so ein großes Tech-Exposure hat wie eben der S&P. Warren Buffett ist sehr underweight in Tech, hat da zwar eine sehr, sehr große Beteiligung in Apple, allerdings sind andere Beteiligungen wie zum Beispiel in Amazon oder Series XM tendenziell eher kleiner im Vergleich zu dem, was er in der Old Economy hat. Im Prinzip wollte ich insbesondere darauf eingehen, was diese Woche durch die Medien gesickert ist, und zwar hat er hier sehr viele Trades stattfinden lassen. Er hat einige Käufe, aber sehr, sehr viele Verkäufe im letzten Quartal vollzogen. Und ich fange mal mit den Zukäufen an. Also hier hat er bestehende Anteile in Liberty Series XM nochmal ausgeweitet. Das ist eine Holdinggesellschaft von Series XM, die Satellitenradio machen. Suncor hat er gekauft. Kroger, das ist eine sehr große Supermarktkette in den USA, hat er ausgeweitet. Bank of America, das scheint so sein Lieblingsfinanzdienstleister zu sein, hat er ebenfalls ausgeweitet. Und extrem interessant und sehr kommentiert auch in den Medien ist seine Beteiligung in Barrick Gold. Das entspricht nicht so richtig seinem Naturell. Über die letzten Jahre war er immer sehr gegen Gold eingestellt. Muss dazu aber auch sagen, dass die Beteiligung lediglich 1% des Unternehmens wert ist. Besonders interessant sind auch die Verkäufe. Hier hat er sich fast komplett von Goldman Sachs Aktien getrennt, die er in der Finanzkrise extrem groß eingesammelt hat. Darüber hinaus hat er sich von New York Bank of Mellon, Wells Fargo, Pinnacle Financial, JP Morgan und den Fintechs Visa und Mastercard getrennt. Was so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack hat, weil es so ausschaut, als würde er der US-Wirtschaft nicht mehr so viel zutrauen für den Rest des Jahres. Also das sind so Aktien, die man tendenziell nur verkauft, wenn man der Finanzbranche nicht vertraut. Und das könnte wohl daher kommen, dass er der US-Wirtschaft dann nicht so viel zutraut, wie es die Indizes aktuell hergeben. Aber weil er wahrscheinlich auch Probleme im Bereich der Zinsen sieht. Wir befinden uns auch in Amerika nahe der 0%. Dann können eben Finanzkonzerne wie JP Morgan nicht mehr die großen Margen verdienen, wie sie es noch vor einigen Jahren konnten. Die Airlines hat er komplett verkauft, also alle vier amerikanischen Airlines, Delta, United, American und Southwest, hat er komplett verkauft, weil er gesagt hat, dass er nicht einschätzen kann, wie die Corona-Pandemie auf den Tourismus sich auswirkt. Also er weiß nicht, ob die Leute in einigen Jahren noch genauso viel verreisen oder auf Geschäftsreise gehen, wie es noch in den letzten Jahren der Fall war. Er glaubt auch, dass die Unternehmen nicht ohne große Kapitalspritzen auskommen, fürchtet dann, dass er verwässert würde, weil Kapitalerhöhungen eben dazu führen, dass alte Aktionäre verwässert werden. Deswegen hat er sich komplett aus dem Airline-Business zurückgezogen. Hat auch zugegeben, dass es in Nachbetrachtung ein sehr schlechter Trade war. Genau.
Ja, Warren Buffett hat, Entschuldigung.
Nee, das eben alles gepaart mit dem also Verkauf von der Old Economy und Kauf von Gold spiegelt so ein bisschen, wie gesagt, eine vermutlich negative Einstellung der amerikanischen Wirtschaft gegenüber.
Ja, ich wollte schon dir ins Wort fallen, entschuldige bitte. Und zwar hatte mich das so ein bisschen erinnert an die Tech-Blase 1999, 2000, wo auch viele Journalisten zu Warren Buffett meinten, warum er nicht in diese Werte investiert. Und er meinte nur ganz, ganz kurz, er versteht die Werte nicht und die Euphorie und deswegen hält er lieber Cash. Und als dann quasi die Tech-Blase platzte, war er der gefeierte Star, weil er eben nicht so stark nach unten in seinem Depot diese Kursrutsche abbildete. Er war einfach nicht investiert in diesen Highflyern und vielleicht denkt er auch, dass sowas jetzt wiederkommen könnte. Das würde zumindest begründen, warum er hier einsteigt in Goldminen oder in Goldaktien oder Gold favorisiert. Vielleicht noch zu deinem Anteil. Du meintest bei Barrick Gold mit 1% oder 1,2 sind es, glaube ich, genau. Das ist ja trotzdem eine große Stange Geld. Das sind ja 565 Millionen Dollar.
Das ist richtig, ja. Also definitiv eine große Stange Geld. Verglichen allerdings mit bestehenden Investments in der Apple, wo er mit über 100 Milliarden investiert ist, in seinem Gesamtportfolio dann doch eher eine kleinere Position. Aber wie du es gerade schon wunderbar gesagt hast, zeigt es so ein bisschen seine Geisteshaltung. Und vielleicht werden wir uns in 6 Monaten oder einem Jahr widersprechen und sagen, Mensch, Warren hatte wieder recht.
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns auch so widersprechen, auf alle Fälle. Du hattest uns auch als Chart hier mitgebracht, die Berkshire Hathaway Aktie. Also das ist quasi das, was er verwaltet, öffentlich. Da gibt es aber auch mehrere Arten von Aktien, die wir hier jetzt sehen. Das ist die, die noch erschwinglich ist vom Preis. Da gibt es dann noch eine andere, richtig?
Genau, da gibt es noch eine andere, die steht, glaube ich, gerade bei ungefähr 250.000 Euro. Das ist die A-Aktie, mit der man stimmberechtigt ist. Die wird tendenziell seltener von unseren Kunden gehandelt. Ist schon etwas teuer. Ich weiß nicht, hast du sie?
Ich habe sie jetzt nicht vorliegen in der Präsentation, aber ich wollte darauf hinweisen, wer unlimitiert quasi Aktien kauft und dann die A-Aktie hier in den Markt gibt und dann mal 10 Stück davon. Das könnte eine hohe Rechnung geben, wollte ich nur damit sagen.
Das ist richtig, ja.
Ja, also der Chart zeigt auf alle Fälle, dass wir von den Hochs wieder ein Stück weit nach unten gekommen sind, aber auch nicht auf dem Tief notieren im Zeitraum von den letzten 3 Jahren. Insofern hat er eine gute Arbeit geleistet, der Warren Buffett, und Barrick Gold hatten wir ja auch schon angesprochen. Die stehen ja fast auf Allzeithoch, weil der Goldpreis zwischenzeitlich ja über 2000 US-Dollar stand, richtig?
Genau, das ist richtig. Der hat sich ein bisschen wieder normalisiert. Barrick ist aber das größte Goldminenunternehmen der Welt und hat auch, soweit ich das noch im Kopf habe, die geringsten Förderkosten pro Feinunze. Ich glaube, Barrick befindet sich da auf einem Niveau von, was immer mal wieder schwankt, von 900 bis 1100 US-Dollar. Bedeutet, sie liegen aktuell pro Unze in reinen Renditen 100% vorne. Der Preis aktuell ungefähr um die 2000 Dollar tendiert. Das ist auf jeden Fall aktuell lukrativ für das Unternehmen.
Ja, das kann sich jeder ausrechnen. Das stimmt auf jeden Fall. Und bevor wir von den großen Unternehmen Berkshire Hathaway, Goldman Sachs, Barrick Gold quasi sie ins Wochenende verabschieden, möchten wir noch auf ein anderes Unternehmen hinweisen, was ich noch gar nicht kannte. Oder kannten Sie als Zuschauer schon das Unternehmen Five9? Oder wie spricht man das Ganze aus?
Ja, ist richtig. Five9 wird es ausgesprochen. Unsere Kunden kennen das Unternehmen immer mehr. Also wir können da definitiv steigende Volumina erkennen. Darauf aufmerksam geworden bin ich vor 2 Jahren auf das Unternehmen im Podcast von Jim Cramer, Mad Money. Dort war der CEO im Interview und das Interview fand ich sehr spannend, habe mich dann mit dem Unternehmen mal ein bisschen mehr befassen wollen und wollte es in diesen rasanten Tech-Zeiten unseren Kunden nicht vorenthalten und würde das Ganze dann einfach mal vorstellen. Also Five9 ist ein 2001 gegründetes Unternehmen mit dem Hauptsitz im Silicon Valley und es bietet Cloud Contact Center Software an. Also es ist ja die alten Callcenter, wie man sie so kennt, Großraumbüro, 200 Agents, die alle mit Headsets da sitzen. Dem Ganzen möchte das Unternehmen Five9 Gengar ausmachen und die Leute dazu befähigen, von überall auf der Welt zu arbeiten, weil es eben in der Cloud passiert. Also das Geschäft wird dezentralisiert. Die Leute sind in der Lage, von zu Hause zu arbeiten. Und ja, wenn man das schon hört, dann ja, klingeln wahrscheinlich alle Glocken von zu Hause. Das ist auch der Grund, warum der Chart so aussieht, wie er aussieht. Der CEO, Rowan Trollope, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ebenfalls eine sehr interessante Person. Er hat während des Studiums selber mal in einem Callcenter gearbeitet für circa ein Jahr, hat nach eigener Aussage 8000 Telefonate geführt und kennt also die Frustration von Callcenter-Mitarbeitern, aber auch von der anderen Seite, von den Kunden. Wirst du ja wahrscheinlich selber schon erlebt haben, dass du in einem Callcenter angerufen hast, man dir nicht so richtig helfen konnte, du immer weitergeleitet wurdest und am Ende standst du ja mehr oder weniger ohne Lösung da. Und diese ganze Thematik wollte er eben lösen und ist seit 2 Jahren an der Spitze von Five9. Er kommt vom Branchengiganten Cisco Systems, die eben diese ja On-Premise, also diese wirklich noch physischen Callcenter ausstattet. Ist also ein Branchenveteran, war vorher bei Symantec, er kennt sich also aus und ist für dieses Jahr von Ernst & Young zum Entrepreneur of the Year ernannt worden. Interessant ist auch, dass die Berater Ernst & Young und Deloitte die Five9 Software ihren Kunden seit Jahren schon empfehlen und eben seit der Corona-Pandemie noch immer mehr. Was macht Five9 genau? Sie bauen Chatbots und Sprachbots für den Gebrauch in Social Media, E-Mail, WhatsApp und auch SMS. Also du hast mit Sicherheit schon erlebt, dass du einem Unternehmen in WhatsApp eine Nachricht geschrieben hast und innerhalb von Millisekunde eine Antwort bekommen hast. Das lag dann wahrscheinlich nicht daran, dass der Mitarbeiter auf der anderen Seite so schnell tippen kann, sondern es könnte ein von Five9 geschriebener Sprachbot gewesen sein, der sich deine Antwort, der sich deine Frage durchgelesen und dir hoffentlich eine vernünftige Antwort geben konnte. Und dieses ganze Prinzip basiert auf künstlicher Intelligenz, was bedeutet, dass je mehr Transaktionen bzw. je mehr Gespräche und Interaktionen in diesen Five9-Systemen stattfinden, umso besser werden die Bots. Also Five9 hat nicht nur aus umsatztechnischer Sicht ein Interesse, die Geschäfte auszuweiten, sondern auch aus einem Learning-Interesse her. Und diese Tools, die Five9 baut, also sie bauen eben auch Software, die du auf PCs nutzen kannst, sorgen eben dafür, dass die Agents Informationsgewinnung betreiben können, den Kundensupport verbessern und Cross-Selling-Ansätze zum Beispiel direkt bekommen. Also wenn du ich weiß nicht, bei Nike oder was auch immer, Schuhe bestellt hast und du rufst in der Zentrale an, dann sieht der Agent bei sich auf dem Monitor anhand deiner Handynummer schon, dass du bei Nike vor 6 Monaten was bestellt hast. Der sieht deine Schuhgröße, der sieht deine Bestellung, kann also hier in dem Gespräch schon auf Informationen zugreifen, die andere so nicht haben und eventuell dir ein weiteres Paar Schuhe verkaufen, was dem Modell gleicht, was du vor 6 Monaten erworben hast. Also das fand ich besonders spannend und da bin ich nicht der Einzige gewesen, denn Five9 konnte in den letzten Monaten einige neue Kunden dazugewinnen und das lag unter anderem daran, dass 85% der Callcenter in den Vereinigten Staaten in der Corona-Pandemie geschlossen wurden, eben weil man dort keinen Abstand halten konnte. Und die meisten Agents waren nicht in der Lage, von zu Hause zu arbeiten. Deswegen haben viele Unternehmen gesagt, hört mal, wir brauchen euren Service, wir müssen unsere Callcenter weiter führen, können das aber aktuell nicht in den Gebäuden tun. Bitte stattet uns aus mit Remote-Work-Möglichkeiten. Und das haben sie getan. Und das tun sie sehr schnell. Sie haben beispielsweise für die University of Utah ein komplettes System innerhalb von 48 Stunden auf die Beine gestellt. Also da waren dann die Studenten in der Lage, die Vorlesungen eben von zu Hause zu verfolgen und das innerhalb von einem Wochenende dann wirklich. Charmant ist diese Geschichte für Unternehmen auch deswegen, weil man diese Callcenter einfach spart. Man braucht die Miete dafür nicht mehr bezahlen, weil man die Gebäude nicht mehr braucht. Die Leute können von zu Hause arbeiten und man hat Zugang zu Arbeitskräften von der ganzen Welt. Also wenn du ein Unternehmen bist, das den Sitz in New York City hat und du möchtest gerne neue Callcenter-Mitarbeiter einstellen, dann würdest du aktuell wahrscheinlich nur im Großraum New York suchen. So hast du aber die Möglichkeit, für auf Talente zuzugreifen, die eventuell am ganz anderen Ende des Landes sitzen, weil du sie nicht mehr physisch bei dir brauchst. Und das ist eben eine spannende Geschichte für das Unternehmen und hat sehr große Kontakte, auch ja, Business-Kontakte während der letzten Monate entstehen lassen, weil man eben sehr agil ist. Der CEO von Zoom ist auf Five9 zugekommen, hat gesagt, hey Leute, mir gefällt eure Software so gut, ich würde sie gerne in Zoom integrieren und fortan können Zoom-Produkte in Five9 integriert werden und man kann die Produkte und die Dienstleistungen simultan nutzen. Das gleiche ist bei Salesforce der Fall und weiterer Partner von Five9 ist AT&T. Also das sind alles keine kleinen Unternehmen, sondern schon namenhafte. Der Umsatz beträgt allerdings erst in Anführungsstrichen 400 Millionen, also wesentlich kleiner als die Unternehmen, die wir eben vorgestellt haben. Die Marktkapitalisierung beträgt 7 Milliarden, also das Unternehmen ist mit dem ungefähr 17-fachen der Sales bewertet, befindet sich damit allerdings ungefähr in der Mitte der Peer Group. Also man ist nicht besonders teuer, man ist aber auch nicht mehr besonders günstig von der Bewertung. Analysten bewerten diese aufstrebenden Tech-Unternehmen mit der sogenannten Rule of 40. Die Rule of 40 ist eine Mischung oder eine Pi mal Daumen-Regel, die anzeigt, die sowohl das Wachstum misst als auch die Rentabilität. Also es wird geschaut, wie groß ist das Umsatzwachstum. Diese Prozentzahl wird addiert mit der Marge, also mit der EBIT-Marge in diesem Fall. Und wenn diese größer als 40 sind, dann ist die Wachstumsstory in den Tech-Unternehmen intakt. Und das ist bei Five9 der Fall, denn man wächst mit jährlich ca. 30% und ist bereits schon profitabel mit einer Profitmarge von 16%. Also intakte Rule of 40. Und deswegen ist der Chart auch in Richtung All-Time-High unterwegs, hat vor ein paar Tagen Quartalszahlen gebracht und wie gesagt, befindet sich wieder auf dem Weg gen Norden.
Vielleicht müssen die Interviews, die Marktberichte auch bald mit einem Talk-Bot, wie es so schön heißt, gehalten werden.
Das könnte sein, ja. Klar, wir wissen jetzt, womit es geht.
Ja, wir lehnen uns dann zurück und sagen Siri, dass sie Alexa Bescheid sagen soll, dass sie den Talk-Bot anruft. So quasi stelle ich mir die Zukunft vor. Also das waren sehr, sehr interessante Einblicke, die du uns heute hier gegeben hast, auch sehr ausführlich. Es hat richtig Freude gemacht und das Ganze, weil du schon Podcast angesprochen hast, wird es auch als Podcast wiedergeben. Erst einmal ganz, ganz vielen Dank an dich und dir ein schönes Wochenende, Daniel.
Ja, danke. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Bis demnächst.
Ja, bis demnächst. Vielen Dank. Ich werde ein schönes Wochenende haben und mich auch schon vorfreuen auf den kommenden Dienstag. Da wird nämlich dann Teil 2 unserer Webinarreihe zu den COT-Daten. Und zwar genau heißt dies Verwendung von COT-Daten zur Richtungsbestimmung bei Rohstoffen mit Martin Görsch abgehalten. Also am Dienstag um 18 Uhr ist Martin Görsch bereit und wird quasi die Praxis hier auf die Theorie folgen lassen. Registrieren Sie sich schon heute. Die Plätze sind wie immer bei uns etwas rar, aber wir haben eine große Kapazität in der Webinar-Software gebucht. Also ich denke, wir werden sehr viel Freude und sehr viel Wissen auch dann aufsaugen können. Den Link stelle ich quasi in die Shownotes bzw. unter das Video. Insofern bleibt mir nur Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Bleiben Sie gesund und munter und wir hören uns Montag früh wieder vor der Markteröffnung. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.